Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus.
Servus, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wenn Sie die Folge gleich am Tag der Veröffentlichung hören, dann ist morgen Weihnachten, sprich, das ist die Weihnachtsausgabe von Cruise Tricks. Schön, dass Sie uns wieder runtergeladen haben oder angehört haben auf der Webpage www.cruisetricks.de. Und ja, Franz, bevor wir auf die Schiffe kommen, würde ich gerne auf was anderes kommen, wobei das ja irgendwie auch mit Schiffen zusammenhängt. Ich habe mir nämlich endlich jetzt ein Elektroauto gekauft, wobei es ist eigentlich gar kein Auto. Es ist eigentlich,
das hat nämlich keine Scheiben.
Ja, es hat keine seitlichen Scheiben, sagen wir es mal so. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Die kann man übrigens nachrüsten. Und zwar habe ich mir einen gebrauchten Twizy gekauft. Das ist ein Elektroauto, das so 80 Kilometer Reichweite hat, mit dem man 80 km/h schnell fahren kann, mit dem ich jetzt immer zur Arbeit düse und wieder zurück. Meine Schüler haben sich sehr gefreut, als sie das gesehen haben, haben sich, glaube ich, ziemlich kaputt gelacht, da der ja relativ klein ist und ich doch relativ groß bin mit meinen 192 Zentimetern. Warum komme ich da jetzt drauf? Ganz einfach, weil ich über einen Artikel bei dir auf der Webseite gestolpert bin. Da ging es nämlich auch um Elektromotoren.
Genau, Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten hat jetzt einige seiner Zodiac-Schlauchboote auf den Expeditionsschiffen Hanseatic und Bremen nämlich auch gegen Schlauchboote ausgetauscht, die Elektromotoren haben. Ich war ja im Sommer schon auf der Bremen rund um Spitzbergen unterwegs und da war tatsächlich eines dieser Boote schon mit Elektroantrieb an Bord in einer Testphase. Und jetzt hat Hapag-Lloyd eben tatsächlich beschlossen, die Dinger sind robust, zuverlässig, ausdauernd genug, dass man da mehr davon einsetzen kann und hat jetzt wirklich eben einen Teil, also nicht alle der Schlauchboote, aber einen Teil davon tatsächlich durch Elektroantriebsschlauchboote ersetzt. Was insofern klasse ist, das habe ich damals ja live schon miterlebt. Zum einen haben die Dinger wahnsinnig Power, also die sind richtig kräftig, richtig schnell. Und zum anderen sind sie vor allem sehr, sehr leise im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren. Also wir sind da an einer Stelle ja zum Beispiel an Walrosse hingefahren, die auf dem Strand lagen. Mit dem Elektroantrieb hätten wir da noch deutlich näher ranfahren können, einfach wenn das Schlauchboot leiser ist. Die Tiere sind sehr schreckhaft und würden bei einem lauten Verbrennungsmotor einfach abhauen, ins Wasser gehen, wegschwimmen. Und mit dem Elektromotor kann man jetzt dann auch viel näher ran. Und man hat natürlich auch diesen unangenehmen Benzinverbrennungsgeruch nicht. Umweltschutzmäßig, da entsteht jetzt nicht so wahnsinnig viel Abgas. Auch da hat es natürlich ein bisschen einen Effekt. Aber es ist auch dieser unangenehme Geruch, den man einfach nicht mehr hat. Insofern eine echt tolle Sache. Und soweit ich das sehe, ist Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten da auch die erste Expeditionsreederei, die solche Elektroschlauchboote einsetzt.
Ja, du hast recht. Elektromotoren sind was wirklich Feines. Nicht nur, dass sie leise sind, sondern sie sind auch unglaublich kräftig. Das merke ich auch bei meinem kleinen Autole. Wobei, du sagst, sie sind leise. Da hast du auch recht. Der Twizy ist nicht ganz so leise. Der hat nämlich irgendwo noch ein Getriebe, das man hört. Aber was noch viel, viel lauter sind die Autos drumherum. Die machen nämlich unheimlich viel Lärm. Das kommt halt ungefiltert im Twizy an, weil da eben keine Seitenscheiben sind. Aber ich kann dir sagen, auch im Winter werde ich mit dem Twizy fahren, egal ob mit oder ohne Seitenscheiben. Man kann übrigens Seitenscheiben kaufen, Franz. Das geht schon.
Ich bin mal sehr gespannt. Aber ich meine, auf den Zodiacs bin ich ja nur auch bei 0 Grad und Schneetreiben gefahren. Man kann es überleben.
So, jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das unmittelbar mit Kreuzfahrten zu tun hat. Du warst wieder mit MSC unterwegs, diesmal mit der MSC Musica. Wo warst du denn?
Genau, wir haben ja jetzt gerade so über Elektromotor und Umweltschutz und sowas gesprochen. Jetzt, ich war im Ursprungsland des Rohöls. Sprich, ich war in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also in Abu Dhabi, in Sharjah und ich war auch ganz kurz noch im Oman.
Gut, kommen wir erstmal zum Schiff. MSC Musica, ist das ein neueres? Nee, ist glaube ich gar kein so neues Schiff, oder täusche ich mich da?
Ein relativ neues Schiff ist knapp 10 Jahre alt, nämlich 2006 in Dienst gestellt.
Hm. Von der Größe her, wie muss ich mir das vorstellen, die MSC Musica? Eher ein kleineres oder ein größeres Schiff?
Mittelgroß bis groß, also 3200 Passagiere ungefähr.
Oh ja, doch, immerhin.
Also bei MSC, ja, ist bei MSC die mittlere Schiffsklasse. Also eben Musica-Klasse. MSC Musica war das erste Schiff aus der Reihe, die noch größeren, also gleiche Größenordnung wie die Magnifica zum Beispiel, die Deutschen ja schon ein bisschen aus Hamburg kennen. Musica wird nächstes Jahr dann auch im Nordland fahren. Die noch größeren sind dann eben die Fantasia-Klassschiffe. Hm. Aber Ich persönlich finde eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr angenehme Schiffsgröße. Groß genug, damit ein bisschen was los ist, aber klein genug, damit es sich noch halbwegs heimelig anfühlt.
Hm. Wie würdest du die Stimmung auf so einem Schiff beschreiben, auf der MSC Musica? Ist das eher ein ruhiges und gediegenes Schiff oder ist das eher so ein Partyschiff oder wie muss ich mir das vorstellen?
Irgendwo dazwischen drin. Das hängt natürlich immer sehr, sehr stark von den Passagieren, von den aktuellen ab. Bei MSC sind immer relativ viele Italiener an Bord. Insofern ist es immer etwas lebendiger.
Das hast du jetzt aber sehr diplomatisch gesagt.
Nee, ich meine das so. Ich hab nichts gegen ein bisschen italienische Stimmung, weil Italiener sind jetzt keine aufdringlichen, penetranten Menschen in meinem Empfinden, sondern einfach sehr lebenslustige, sehr fröhliche Menschen. Aber es kann schon einfach auch mal ein bisschen lauter werden. Ja. Sehr, sehr viel am Pool. Jetzt meine, wir waren natürlich jetzt im Persischen Golf unterwegs, wo es für die Jahreszeit sogar relativ kühl war. Wir hatten natürlich immer über 20 Grad, 25 Grad. Wir hatten die ganze Zeit Sonne. Insofern ist natürlich auch am Pooldeck gerade an den Seetagen ordentlich was los. Da muss man schon gucken, dass man noch einen Platz findet, obwohl auf der Musica tatsächlich sehr, sehr viele Sonnenliegen auf dem Pooldeck sind. Die Musica hat auch zwei Pools. Einen davon ist für Erwachsene reserviert, wobei jetzt ohnehin nicht so wahnsinnig viele Kinder an Bord waren, weil es ist einfach natürlich jetzt kurz vor Weihnachten hat niemand Ferien und Abu Dhabi ist dann auch schon ein bisschen, ja, so eine Halbfernreise. Also da waren jetzt nicht so viele Kinder wie an Bord, wie sonst vielleicht im Mittelmeer in den Pfingstferien oder so. Aber es ist eben noch ein separater Pool, der nur für Erwachsene ist, wo es also auch noch mal ein bisschen ruhiger zugeht. Ansonsten hat es mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Also es ist eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre. Und wir haben ja über MSC schon mal vor kurzem gesprochen, war ich wann war das? Im November, ist ja gar nicht lange her, bloß ein paar Wochen auf der MSC Fantasia war. Und ich habe eigentlich ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt. Ne? Also auch Servicequalität, Freundlichkeit der Kellner, auch die Qualität des Essens hat mir eigentlich genauso gut gefallen wie auf der Fantasia. Das war also nicht irgendwie Zufall bei der Fantasia, dass es dort besonders gut war und alle anderen schlecht wären, alle anderen Schiffe, sondern ich habe so den Eindruck, dass das wirklich jetzt von der MSC Musica auch bestätigt, so ein allgemeiner Trend einfach bei der Reederei zum Positiven in ganz vielen Bereichen ist. Also das hat sich nur bestätigt, was ich da auf der Fantasia gesehen habe.
Lass uns mal über die Reise selbst sprechen und weniger über das Schiff. Du bist erstmal mit dem Flugzeug angereist und da ging es dir diesmal besonders gut, ne?
Ja, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Business Class geflogen bin, aber diesmal war es wieder soweit. Das ist natürlich schon ja eine schöne, angenehme Geschichte, wenn man sich langstrecken kann und man statt Pasta oder Chicken einfach eine Menükarte kriegt, aus der man sich die Speisen einzeln aussuchen kann und dann dem Kabinensteward noch sagen kann, wann genau man sein Essen haben möchte. Also das sind natürlich lauter so Annehmlichkeiten, die ganz angenehm sind. Auf der anderen Seite war es ein Flug über Nacht, also von München ging es am Abend um, glaube ich, 8:45 los und man ist dann in der Früh um 6 in Abu Dhabi. 3 Stunden Zeitverschiebung, also die Flugzeit sind so knapp 6 Stunden. Das ist so ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen unangenehmer Flug eigentlich, weil man ist natürlich zu kurz unterwegs, um vernünftig schlafen zu können. Insofern, ja, also viel geschlafen habe ich nicht, trotz Business Class. Ich denke mal, so 2 Stunden werde ich wahrscheinlich geschlafen haben in etwa. Dann nochmal 2 Stunden gedöst. Wirklich erholt bin ich nicht angekommen, aber möchte jetzt nicht jammern. Ich bin tatsächlich ganz sicher mit der Business Class besser dort angekommen, als wenn ich Economy geflogen wäre, gar keine Frage.
Du bist ja mit Etihad geflogen. Das hat auch seinen Grund, ne?
Ja, also MSC baut gerade die Zusammenarbeit mit Etihad deutlich aus. Bisher waren ja so die persische Golfabfahrten, sind auch bei anderen Reedereien sehr, sehr stark auf Dubai mit Emirates fokussiert. Etihad fliegt Abu Dhabi eben als Heimatflughafen an. Und MSC baut Abu Dhabi als Kreuzfahrthafen deutlich aus, als zusätzlichen Zusteighafen parallel zu Dubai. Dort ist auch, wie ich dort war, gerade ein neues Kreuzfahrtterminal auch eingeweiht worden vom Scheich. Das Spannende an der Kooperation mit Etihad ist vor allem, und das ist natürlich wirklich was sehr Bequemes, ich kann in München, also dadurch, dass es jetzt eine Pressereise, eine Sonderreise war, haben wir das nicht gemacht, aber normalerweise, wenn ich eine Komplettreise inklusive Flug bei MSC ab Abu Dhabi buche, dann kann ich zum Beispiel in München meinen Koffer aufs Gepäckband legen und sehe den Koffer eigentlich erst auf dem Schiff in Abu Dhabi wieder. Und umgekehrt, nach dem, wenn ich am Abend vorher, am Ende, am letzten Kreuzfahrttag am Abend eben ganz normal meinen Koffer vor die Tür stelle, dann muss ich den nicht im Terminal entgegennehmen, zum Flughafen mitnehmen, dort wieder einchecken, sondern ich stelle den tatsächlich in der Nacht auf dem Schiff vor die Tür und nehme den in München am Gepäckband am Flughafen wieder in Empfang. Das ist schon was sehr Angenehmes.
Nach der Landung in Abu Dhabi war es ja nicht direkt dann auf dem Schiff, ne? Das war ja noch ein Stückchen dorthin, ne?
Wir haben, zum Schiff wäre es nicht so wahnsinnig weit gewesen, aber wir haben einen kleinen Abstecher gemacht. Wir haben noch einen Tag, nämlich uns was ganz anderes angeschaut. Also sprich, wir sind erst einen Tag später an Bord angegangen. Wir sind nämlich auf die Sirbaniyas Island gefahren. Das sind ungefähr zweieinhalb Stunden Busfahrt quer durch Abu Dhabi, durch die Wüste. Von dort dann nochmal 20 Minuten mit einer Schnellfähre und dann nochmal 20 Minuten bis zu dem Hotel. Sirbaniyas ist deswegen spannend, weil der Staat von Abu Dhabi dort gerade eine Art, ja, sowas ähnliches wie diese Privatinseln in der Karibik, kann man das vielleicht vergleichen, aufbaut. Da ist eine sehr große vorgelagerte Sandbank, die wird noch ein bisschen erweitert mit einer Straße zur Hauptinsel verbunden. Dort kommen dann eben Hütten und Shops und Liegestühle an den Strand und Wassersportmöglichkeiten und alles Mögliche hin. Also sehr, sehr ähnlich eben diesen Privatstränden in der Karibik oder diesen Privatinseln. Gleichzeitig ist Sirbaniyas aber auch deswegen ganz spannend und deswegen haben wir uns das jetzt auch schon angeschaut, weil diese Privatstrand als solche existiert noch nicht, der wird gerade gebaut. Sirbaniyas ist vom Staat aufgeforstet worden, war also eigentlich Wüste. Dort sind fast 2 Millionen Bäume gepflanzt worden, alle künstlich bewässert. Das Wasser stammt aus Meerwasserentsalzungsanlagen. Und es sind, glaube ich, 15.000 Antilopen und Gazellen angesiedelt worden. Also vor allem so aus dem arabischen Raum tatsächlich, also einheimische Tiere. Später sind da noch ein paar Giraffen, 3 Geparden, noch ein paar andere Tiere dazugekommen. Das ist also so ein halb wilder Safari-Park, wenn man so will, die ganze Insel dort auch. Gleichzeitig Wüstenlandschaft. Man kann also mit diesen typischen Afrika-Safari-Bussen dort Touren machen. Man kann Wadi-Wanderungen durch die Wüste machen. Also das alles gehört natürlich dann später zu dem Paket, dass man als Kreuzfahrtpassagier, wenn das Schiff dort vor Anker geht und tendert nach Sirbaniyas, eben auch als Landausflüge buchen. Und deswegen waren wir dort, um genau das anzuschauen, was man eben in einem Jahr dann dort tatsächlich als Kreuzfahrtpassagier erleben kann bei dem Tagesstopp.
Ich weiß nicht, ob ich gerne auf einer Insel sein möchte mit einem Geparden zusammen. Ich habe dann relativ wenig Fluchtmöglichkeit und ich glaube, ich werde eine leckere Beute für den Gepard.
Ja, die Antilopen haben da auch wenig Fluchtmöglichkeit. Also es sind 5 Geparden. Es ist jetzt nicht so, dass da große
Mengen aber ein Brunell
hinter jedem Baum auf dich warten würden. Dann gehören jetzt auch Menschen überhaupt nicht zum Beuteschema von Geparden. Und also die Geparden sind tatsächlich auch die einzigen Selbstversorger auf dieser Insel. Okay. Also die werden nicht gefüttert, gibt eben jede Menge Gazellen und die anderen Tiere werden alle gefüttert tatsächlich, weil also die Bäume, all die Vegetation, die dort künstlich angepflanzt oder bewässert wird, einfach noch nicht ausreicht, um die Tiere zu füttern. Das soll irgendwann mal im Laufe der Jahre mehr werden und dann vielleicht mal von selber funktionieren. Aber im Moment sind tatsächlich die Geparden die einzigen, die sich ihre Gazellen selber jagen und die haben zum einen sind die relativ zahm, also wir haben ja zwei von den 5 gesehen, die also auch ganz nah an den Jeep rangekommen sind, die da ganz, ganz friedliche Tierchen sind. Und du gehst ja auch aus dem Jeep nicht raus, also du schlägst dich jetzt nicht mit der Machete durch den Busch oder sowas, sondern du siehst die aus der sicheren, erhöhten Perspektive des Safari-Jeeps und das sind jetzt die Tiere wirklich einfach nur absolut liebenswert, traumhaft schön, die anzuschauen. Und wir hatten das Glück, dass die wirklich ganz, ganz nah am Jeep vorbei gelaufen sind. Auf der Website habe ich ja auch ein paar Fotos. Ich habe auch wirklich Fotos mit dem Handy von den Geparden gemacht, weil die so nah rangekommen sind, dass ich selbst Handyfotos damit machen konnte. Also das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, du musst ja keine Sorgen machen, von dem Geparden gefressen zu werden.
Gut, okay.
Schau dir einfach mal diese schlanken Geparden an und da überleg, wie die dich in sich reinkriegen. Das funktioniert nicht.
Okay, dann ging es nach Abu Dhabi zurück und dort wurde ja was... Wir sind
mal 5 Uhr früh aufgestanden, damit wir irgendwie halbwegs rechtzeitig zu dieser Terminal-Eröffnungsveranstaltung geschafft haben, ja.
Da wurde der Terminal eröffnet von einem Scheich, nämlich Scheich Hassan bin Said bin Sultan Al Nahyan oder so ähnlich.
Einfach Scheich Hassan.
Okay.
Also auch die,
kein Arabisch.
Auch, nein, also auch die Pressebetreuer von Abu Dhabi haben sich also nicht die Mühe gegeben, den kompletten Namen auszusprechen. Die haben okay. immer nur von Scheich Hassa gesprochen. Das ist ein Bruder vom Kronprinzen, also eine sehr relativ hochgestellte Persönlichkeit innerhalb der Herrscherfamilie dort, was allgemein so als sehr, sehr positives Zeichen für die Kreuzfahrt in Abu Dhabi gedeutet wurde. Es war wohl auch das erste Mal, dass einer von aus der Herrscherfamilie tatsächlich an Bord eines Schiffs gegangen ist. Der hat sich die MSC Musica in der Führung kurz angeschaut. Also das ist, wurde so als Zeichen auch gedeutet, dass Abu Dhabi der Tourismus sehr, sehr wichtig ist und dass sie die Kreuzfahrt weiter ausbauen wollen. Und tatsächlich ist das Kreuzfahrtterminal eröffnet worden und der Weiterbau, die Erweiterung des Terminals ist längst geplant. Also es gibt schon Blindtreppen, die weiter nach oben führen. Sprich, da kommt noch eine zweite Etage oben drauf, die dann auch Passagierbrücken zu den Schiffen rüber haben wird. Also das ist gerade sehr, sehr stark im Wachsen. So wie insgesamt, wenn man sich dort umschaut in Abu Dhabi, das besteht fast alles aus Baustelle. Also und zwar aus gigantischen Großbaustellen. Also da wird in einer unglaublichen Geschwindigkeit beschlossen und gebaut. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir haben auch nach der Kreuzfahrt noch zum Beispiel die Baustelle des Louvre Abu Dhabi angeguckt. Da wird also wirklich eine Dépendance des Louvre gebaut. Riesengroß. Daneben eine Dépendance des Guggenheim Museums für moderne Kunst und dann noch ein Nationalmuseum von Abu Dhabi dazu. Auf einer Insel, die also dann hinterher einfach eine Wohn- und Museumsinsel ist. Das wird einfach mal schnell in ein paar Jahren aus dem Boden gestampft. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend, wie schnell sich das alles entwickelt. Und wenn wir auf das Sirban Yas schauen, die Insel, über die wir ja gerade geredet haben, auch da wird dieser Privatstrand, der wird einfach mal schnell aus dem Boden gestampft. Also im Moment nichts. Und in einem Jahr machen dort Kreuzfahrtschiffe schon fest. Also das ist sehr, sehr beeindruckend, wie schnell dort alles umgesetzt wird, wo in Deutschland, ja, da kannst du gerade mal die Papiere für den Bauantrag formuliert, da haben die das schon fertig gebaut. Also wirklich faszinierend.
Sprechen wir noch mal kurz über das Terminal. Ist das ein besonderes Terminal? Also ist es besonders groß im Vergleich zu anderen Terminals oder ist es ein ganz normales Terminal?
Nein, also das ist ein ganz normales Kreuzfahrtterminal, wobei es ist optisch, finde ich, sehr, sehr schön. Es ist nämlich einfach eine riesengroße Halle mit einem Glasdach, wobei das Glasdach dann so ein bisschen strukturiert ist. Also da wirft die Sonne dann auch sehr, sehr schöne Schatten auf die Wände. Aber es ist ein ganz normales Kreuzfahrtterminal. Also natürlich ein pragmatischer Zweckbau, so wie Kreuzfahrtterminal es sein muss, aber schaut ganz nett aus. Auch da, vor einem Jahr war dort irgendwie noch eine Zementabfüllanlage an dieser Stelle im Industriehafen. Jetzt ist es ein modernes Kreuzfahrtterminal.
Gut, und nachdem Scheich Hassa bin Said bin Sultan Al Nahyan das Ganze eingeweiht hat, ging es dann endlich auf die MSC Musica. Und wohin ging es dann als erstes?
Wir hatten einen Seetag, da haben wir so ein bisschen Behind-the-Scenes-Tour gemacht an Bord. Dann waren wir in Korfakan, es ist im Scheichtum Sharjah.
Also eins wo immer das ist.
Im Emirat. Ja, das ist zwischen Abu Dhabi und Oman. Das sind also die Vereinigten Arabischen Emirate, bestehen ja aus insgesamt 7 Emiraten. Und das ist eben eins davon. Ich glaube, das kleinste oder eins der kleineren. Abu Dhabi ist das größte, Sharjah ist ein relativ kleines. Und Korfakan ist wiederum eine Enklave von Sharjah innerhalb des Emirats Jumeirah. Also das ist alles sehr, sehr eng, sehr, sehr dicht aufeinander dort. Und im Wesentlichen besteht es ja aus Bergen und aus Wüste eigentlich im Großen und Ganzen dort. Und dazwischen sind eben ein paar bewässerte Ecken, wo dann Städte stehen.
Und ich vermute, du bist dann auch vom Schiff gegangen und hast dir das angeschaut.
Wir haben Korfakan als solches, als Stadt ist jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend. Man kann da schöne Wüstensafaris mit dem Jeep durch Sanddünen und solche Geschichten machen. Aber ich habe mich mit der Kollegin zusammengetan und wir haben uns getraut, einen Ausflug zu buchen, der, ja, ich weiß nicht, wo ich so ein bisschen aus meiner eigenen Wohlfühlzone rausgehen musste, weil ich solche Ausflüge gewöhnlich nicht so mag. Es war nämlich ein Besuch bei den Einheimischen, hieß der Ausflug. Und wir sind also da wirklich in Korfakan in ein Haus gegangen, waren insgesamt 30 Leute. Das erklärt so ein bisschen, warum ich da Vorbehalte habe. Ich mag das nicht so Massentourismus, sondern besucht mal Einheimische. Das klingt alles so ein bisschen seltsam und fühlt sich so nach Touristenabfertigung an. Aber es war ganz faszinierend, weil was ich tatsächlich da so bei diesen Bedenken nicht bedacht habe, ist, in Arabien sind die Familien ja sehr, sehr groß. Das heißt, Häuser sind durchaus ganz normal geeignet, um einfach mal ganz schnell 30 Gäste aufzunehmen, ohne dass sich die Leute da stapeln oder so. Sondern es ist tatsächlich so, dass dort einfach sehr viel Platz ist. Und dort, wo wir hingekommen sind, das war das Haus von Fatima, eine Frau, die, ich denke, an die 70 Jahre alt war, die 35 Jahre lang in einem Ministerium gearbeitet hat, die zum Abschied vom Scheich also eine Urkunde gekriegt hat. Also durchaus eine sehr wohlhabende Familie, die uns in ihr Haus gelassen hat, uns dort die örtlichen Sitten, Gebräuche gezeigt hat, erklärt hat, wie Gastfreundschaft in Arabien funktioniert. Also es war natürlich touristisch irgendwie, weil wir waren Touristen, ja, wir waren keine echten Gäste, die man jetzt als wirkliche Freunde aufnimmt. Aber es war eine sehr herzliche, eine sehr interessante Atmosphäre. Und ich fand vor allem sehr faszinierend, warum Fatima das macht. Also ein Gast hat sie tatsächlich gefragt, warum sie denn um alles in der Welt Touristen in ihr Haus lässt. Und obwohl sie es ganz offensichtlich auch finanziell ganz sicher nicht nötig hat, sich dafür bezahlen zu lassen. Und ihre Antwort fand ich sehr, sehr spannend. Sie sagte nämlich, ihr ist es einfach wichtig, dem Westen, westlichen Touristen, die arabische Kultur etwas näher zu bringen, zu zeigen, dass Araber keine seltsamen, komischen, bösen Menschen sind, die sich hinter irgendwelchen Burkas verstecken und seltsame Sitten pflegen, sondern dass es tatsächlich, sie sagt, dass wir einfach ganz normale, freundliche, nette Menschen sind, friedfertig sind. Das war ihr ist ihr anscheinend unglaublich wichtig und deswegen macht sie das tatsächlich. Und das hat mich sehr beeindruckt und auch so ein bisschen überrascht, ja, dass da wirklich auch von Seiten jetzt der Leute, die in den Arabischen Emiraten wohnen, da einfach ein Bedürfnis besteht, ja, sowas wie Völkerverständigung zu machen. Fand ich sehr, sehr spannend.
Deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe mit Syrern, die sehr liebenswerte Menschen sind und ich habe da viele Freunde gefunden und tolle Sache. Dann ging es weiter mit dem Schiff und zwar gab es dann, glaube ich, erstmal wieder Seetag, ne?
Nee, wir sind da über Nacht weitergefahren, waren am nächsten Tag dann in Muscat im Oman.
Ah, okay.
Wo wir dann auch, wie gesagt, es war ja eine Pressereise, keine vollständige Kreuzfahrt. Wir sind dort dann außer der Reihe ausgestiegen und tatsächlich zum Flughafen zurück und wieder nach Abu Dhabi zurückgeflogen. Das heißt, vom Oman habe ich leider außer im Vorbeifahren ein paar schöne Bilder eigentlich nichts gesehen. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich da unbedingt nochmal wieder hin muss, weil das Wenige, was ich gesehen habe und auch diese unglaubliche Freundlichkeit der Menschen, die uns dort behandelt haben, hat mich sehr beeindruckt. Also in Oman will ich unbedingt nochmal hin, möglichst bald, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das bisschen, was ich gesehen habe. Ansonsten haben wir da vor allem eine kleine Behörden-Odyssee hinter uns gebracht, eben weil wir nicht vom Kreuzfahrtschiff Tagesausflug wieder aufs Schiff zurückgegangen sind, sondern wir sind tatsächlich eingereist, wollten zwar wenige Stunden später wieder ausreisen, aber von der Bürokratie her ist es dann alles ein bisschen komplizierter, sprich wir haben ein reguläres Visum gebraucht, das hat MSC für uns vorher auch schon beantragt, aber wir haben dann doch eine gute Stunde gebraucht, bis wir den Hafen verlassen durften. Das war eine ganz spannende Prozedur. Mhm. Alle sehr, sehr freundlich, alle sehr, sehr nett, aber dann doch bürokratisch ein bisschen komplizierter.
Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich in dieser Region eine Kreuzfahrt machen soll und habe dann aber gedacht, na ja, da gibt's halt Wüsten und aus dem Boden gestampfte Städte. Ich weiß nicht, ob das für mich so das Wahre ist. Überzeugt mich mal.
Da war ich mir auch nicht so sicher und ich habe natürlich jetzt auch nicht so unglaublich viel gesehen. Ich war ja relativ kurz da. Aber dieses aus dem Boden gestampft war auch so ein bisschen meine Befürchtung. Ja, das ist alles so künstliches Retortenzeug. Natürlich ist es künstlich aus dem Boden gestampft. Klar, natürlich ist es alles bewässert, weil es dort kein natürliches, also bis auf ein paar einzelne Oasen vielleicht in der Wüste, aber prinzipiell, dass es natürlich auf Wüstenboden gebaut ist. Aber mich hat das sehr beeindruckt. Also diese unglaubliche, schnell wachsende Architektur, diese Städte, die aus dem Boden schießen, finde ich sehr faszinierend. Es ist aber vor allem auch, ich meine, in den Vereinigten Arabischen Emiraten hast du jetzt eine sehr offene, sehr liberale Kultur. Das muss man einfach auch mal so sagen. Du siehst dort, also ich sehe in München wesentlich mehr voll verschleierte Frauen, wie ich dort gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dort überhaupt eine einzige Frau mit Burka gesehen habe. Also die tragen ihr Kopftuch natürlich, also um den Kopf geschlungen und einmal um den Hals, aber das Gesicht ist völlig frei. Frauen habe ich in allen Berufen gesehen, die saßen an der Grenzabfertigung am Flughafen, Die haben natürlich Auto gefahren, nicht wie in Saudi-Arabien, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen. Also da hast Frauen in der Öffentlichkeit gefühlt gleichberechtigt mit Männern gesehen. Es ist eine islamische Kultur, das natürlich, das ist so. Aber es hat sich jetzt nicht so angefühlt, wie man sich zum Beispiel im Saudi-Arabien vorstellt, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen und sowas. Insofern muss man da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen zwischen den verschiedenen Ländern unterscheiden. Und die Vereinigten Arabischen Emirate sind da eben sehr, sehr liberal und sehr, sehr westlich auch eingestellt. Was mich persönlich wirklich zutiefst beeindruckt hat und wirklich umgehauen hat, war die Moschee, die große Moschee in Abu Dhabi, die zum einen durch ihre Größe einfach, es ist einfach gigantisch, ja, es ist unglaublich groß, obwohl es noch nicht mal die größte Moschee der Welt ist, sondern irgendwie anscheinend so die achtgrößte etwa, aber also unglaubliche Dimensionen und dann sehr, sehr schön, also eine ganz, ganz neue, nur ein paar Jahre alt, die Moschee. Zum einen traditionell von den Mustern, von der Gestaltung natürlich, aber trotzdem moderne Architektur, die in sich schlüssig ist, die in sich stimmig ist, wo sich wirklich westliche Sakralbauten, Kirchenneubauten, moderne Kirchen ein gewaltiges Stück abschneiden können in der Art, wie man mit Tradition und gleichzeitig Moderne umgeht und nicht hässliche Betonklötze hinhaut, mit denen kein Mensch mehr was anfangen kann, sondern es ist sehr, sehr warm, sehr, sehr heimelig, sehr, sehr, sehr sympathisch. Und es war dann, während wir dort waren, hat man über die Lautsprecher natürlich auch die muslimischen Gebete gehört. Und das war eine zutiefst beeindruckende, friedfertige, wunderschöne Stimmung. Es war dann nicht noch Sonnenuntergang mit roter, blutroter Sonne und danach dann Mond am Himmel, am Wolkenlosen. Also eine unglaublich schöne Stimmung. Ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt und war also schon ganz, ganz lange nicht mehr so tief auch emotional beeindruckt wie dort. Also allein das hat mich sehr, 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 sehr fasziniert. Und was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, waren die beiden Hotels, in denen wir waren. Beides natürlich relativ teure Luxushotels, aber sehr, sehr schöne Poolanlagen, unglaublich freundliche, nette Menschen. Also gerade auch im Vergleich zu Ägypten, wo ich vor ein paar Jahren war, wo mir vor allem die Aufdringlichkeit der Verkäufer unglaublich auf die Nerven gegangen ist. Das war da völlig anders. Also wir sind auch bevor wir zurückgeflogen sind, noch ganz kurz in Abu Dhabi in eine Shopping Mall, wo aber auch so eine Markthalle drin war, weil wir unbedingt noch Datteln mit nach Hause nehmen wollten. Datteln bekommst du dort in jedem Hotel überall. Datteln ist so das Gastgeschenk. Also wenn du irgendwo zu Gast bist, werden dir als erstes Datteln angeboten. Und das war in den Hotels eben auch so. Und die waren so schön frisch, so lecker, dass wir unbedingt ein paar Datteln mit nach Hause nehmen wollten. Also sind wir in diese Markthalle rein. Auch dort waren natürlich Verkäufer. Natürlich sind das Araber, die handeln, ja. Die wollen dich ins Geschäft reinziehen. Aber es war bei weitem nicht so aggressiv und respektlos, wie ich das in Ägypten erlebt habe, sondern eigentlich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr sympathisch. Und all das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Auch in Oman, wir hatten bei diesen ganzen Einreiseschwierigkeiten, das war wirklich ein ziemliches Hin und Her, waren die Leute, die uns dort betreut und begleitet haben, die ganze Zeit wahnsinnig nette, liebenswerte Menschen, die uns immer beruhigt haben und gesagt, ihr schafft es mit eurem Flug, auch wenn es unglaublich knapp war. Und haben sich alle Mühe gegeben, also für arabisch Vorurteil, Verhältnisse unglaublich schnell gearbeitet, sehr, sehr zielstrebig, sehr, sehr effizient. Also es waren einfach ganz, ganz viele positive Aspekte, die mich wirklich sehr, sehr beeindruckt haben da. Und ich glaube, das muss man erlebt haben. Also ich, gerade jeder, der vielleicht da so ein bisschen skeptisch ist, gerade der vielleicht so ein bisschen Islam, die sagen feindlich eingestellt, aber vielleicht Islam skeptisch eingestellt ist. Ich glaube, der sollte da einfach mal hin, um sich das anzuschauen, um sich diese Kultur anzuschauen, um sich diese Menschen anzusehen und festzustellen, dass es doch was völlig anderes ist als Scharia und Hände abhacken und alles ganz böse und alles ganz feindselig. Es ist einfach ganz anders. Und ich glaube, das muss man einfach mal gesehen haben, um ein Gefühl dafür zu entwickeln und dem auch sehr viel Sympathie entgegenbringen zu können, wie ich das jetzt tue.
Gut, dann werde ich das mal auf meine Agenda schreiben und vielleicht auch mal in die Gegend reisen. Mal schauen, was das Leben so bringt. Franz.
Lass auf jeden Fall dieses Sirbanias Island nicht weg, weil diese Safari, die war toll. Also das hat echt Spaß gemacht. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Safari in Afrika, nur dass es nicht so weit weg, nicht so teuer ist und du keine Malaria-Prophylaxe brauchst.
Franz, das war jetzt die Folge 126, vermutlich die letzte Folge im Jahr 2015. Es sei denn, es passiert jetzt nächste Woche irgendwie was ganz Weltbewegendes in der Kreuzfahrtindustrie, wovon wir jetzt beide erstmal nicht ausgehen.
Ja, es könnte nur was Negatives sein und dann lassen wir die Folge lieber ausfallen und hoffen, dass keine Unfälle passieren.
Gut, und Weihnachten steht jetzt vor der Tür und wir wünschen natürlich allen unseren Hörern ganz, ganz schöne, friedvolle Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich dir natürlich auch, Franz. Dankeschön für das Jahr. Du hast mir ja auch wie jedes Jahr eine nette Kleinigkeit, nämlich eine Karte geschickt nach Hause zu mir mit einem, vielleicht beschreibst du es mal selber, so aus Stoff von einer Schwester gemacht, ne?
Aus Filz, ja. Aus Meine Filz, Schwester macht ganz, ganz viele Arbeiten mit Filz, also auch Kleider, Schals, wo sie Filz und Seide kombiniert. Also ganz, ganz viel auch Filz, Handpuppen, alles möglich. Man kann aus Filz ja die tollsten Sachen machen. Und sie macht da für mich zu Weihnachten, macht sie mir immer schöne kleine Figuren, die ich an ein paar Geschäftspartner, an ein paar Freunde, besonders gute Geschäftspartner schicke, als kleines Dankeschön zu Weihnachten. Und in dem Jahr hat sie eben, weil ich war zweimal in der Arktis dieses Jahr, habe also zweimal Eisbären gesehen, einmal in Grönland, einmal in Spitzbergen. Ich dachte, das ist einfach mal ein guter Anlass, dann eben mal aus Filz einen Eisbären zu haben zu Weihnachten, der dann ja auch so ein bisschen Kreuzfahrtbezug hat.
Fürs nächste Jahr wünsche ich mir eine Laus, eine Filzlaus.
Also wirklich.
So, das war's, wie gesagt.
Ich versuche dir jetzt nicht zu erklären, wo du dir so eine selber
einfangen kannst. Nein, bitte nicht. Wenn Sie uns unterstützen möchten, Franz, steht das Konto mittlerweile?
Jawohl. Gut. Alles in Ordnung. Die Kontonummer sollte zum Zeitpunkt, wo wir die Sendung online nehmen, tatsächlich auch auf der Website stehen.
Also nur wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie Folgendes tun. Das habe ich nämlich bei anderen Podcasts gehört und ich fand das eigentlich eine super Geschichte. Wenn Sie uns unterstützen möchten, muss das ja gar nicht viel Geld oder so sein. Wir uns würden 1 Euro reichen, 1 Euro pro Monat. Machen Sie einfach einen Dauerauftrag über 1 Euro auf unser Konto, dann kostet sie das im Jahr 12 Euro. Wir freuen uns und wenn das genügend Leute machen, dann können wir auch diesen Podcast weiter finanzieren. Den werden wir auch weiter finanzieren, wenn sie uns nicht unterstützen. Aber wir freuen uns natürlich über den einen oder anderen Euro. Und vor allem kommt der Euro ja dann tatsächlich auch komplett bei uns an und nicht bei irgendjemandem anderen, der das da irgendwie rüber vermittelt wie PayPal oder ähnliches. Deswegen.
Aber ich muss mich bei 3 Hörern diesmal auch schon ganz, ganz herzlich bedanken.
Weil ehrlich?
Trotzdem das Konto noch nicht stand, aber über PayPal kam tatsächlich von Karl, von Ulf und von Detlef diesmal Spenden. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, weil das ist letztendlich das, was einfach sowohl den Podcast wie auch die Website natürlich auch Dauer aufrechterhält. Und mein Ziel ist ja auch so ein bisschen auch für die Website tatsächlich die Bannerwerbung so weit zurückzufahren wie möglich, wenn nicht irgendwann mal ganz abzuschaffen. Aber dafür müssen wir uns natürlich andere Einnahmequellen erschließen, weil von irgendwas muss ich leben, von irgendwas müssen wir unsere Technik bezahlen. Insofern freuen wir uns sehr, sehr über Spenden, weil das tatsächlich, wenn es wirklich gut läuft, wenn da möglichst viele mitmachen, irgendwann einfach auch der Weg dahin ist, dass wir Werbung auf der Website auch mal ganz abschalten können.
Das wäre eine super Sache, ja.
Das wäre so das Fernziel, das wäre mir das allerliebste, Leser nicht mehr mit Werbebannern zu belästigen. Und ich glaube, das würde jeden freuen. Und vielleicht kommen wir dahin mit 1 Euro Daueraufträgen, vielleicht auch mit größeren Beträgen.
Oder Sie können auch 2 Euro.
All das ist eine tolle Sache und würde mittelfristig die Anzeigen ersetzen. Das Versprechen habe ich auf der Website auch schon stehen. Wenn andere Umsätze den Umsatz der Werbung aufwiegen, dann schalte ich die Werbebanner auch tatsächlich einfach ab.
Das wäre eine schöne Sache.
Nochmal ganz herzlichen Dank für die Spenden bisher. Und
ja, danke schön.
Können wir das einfach noch ein Stück ausbauen.
Gut. Wie gesagt, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns nächstes Jahr, Franz, wieder und ich hoffe, das wird ein ebenso erfolgreiches Jahr wie dieses. Die Hörerzahlen bei uns sind gestiegen. Wir kratzen jetzt so an den 1000 Hörern pro Folge. Das ist, finde ich, schon mal gar nicht schlecht, aber natürlich noch ausbaufähig. Ich hätte gern so 100.000 Hörer pro Folge, aber da müssen wir halt noch 100 Jahre dran arbeiten. Dann haben wir das vielleicht auch geschafft. Dann
auch schon so in den Dimensionen der erfolgreichsten deutschen Radiosender. Ne?
Ja, da wollen wir ja. Man muss sich Ziele setzen, Franz. Sage ich auch immer meinen Schülern, setzt euch Ziele. Ob ihr sie erreicht, ist eine andere Frage, aber auf dem Weg dorthin erreicht ihr viel mehr, als ihr denkt. So, das war's, wie gesagt, vermutlich für dieses Jahr. Alles Gute Ihnen und ja, wir hören uns spätestens im nächsten Jahr. Tschüss, Franz!
Ja, schönes neues Jahr, schöne Weihnachten und ja, bis demnächst. Servus.
Und jetzt habe ich auch die Musik eingespielt, weil das habe ich jetzt gerade vor lauter Dankeschön sagen vergessen. Tschüss.
Dann sagen wir einfach noch eine Weile Danke,
damit wir von der Musik ein bisschen was hören. Danke. Ciao. Servus. Tschüss.